Schon in den frühesten biblischen Kapiteln liegt nicht nur Geschichte, sondern ein geprägtes Bild für Gottes Herrschaft in der Welt. Nach der Sintflut tritt eine neue Ordnung hervor. Gott setzt eine stellvertretende Autorität ein, die sowohl Frieden als auch Missbrauch möglich macht. Wie lässt sich diese Anlage in 1. Mose mit dem Neuen Testament verbinden und was bedeutet das konkret für unser Leben in der Gemeinde heute? Das Königsreich als Schatten nach der Sintflut. Die Szene nach der Sintflut zeichnet keinen bloßen Neuanfang biologischer Art, sondern das Aufrichten einer neuen Ordnung menschlicher Gemeinschaft. Gott segnet Noah und seine Söhne, setzt Menschen erneut in die Welt und ordnet Beziehungen zwischen den Geschöpfen, daraus tritt eine Form von stellvertretender Regierungsgewalt hervor, die Schutz, Recht und Fortbestand sichern soll. Es heißt in 1. Mose Kapitel 9 Vers 6, wer das Blut eines Menschen vergießt, durch den Menschen soll dessen Blut vergossen werden, denn im Bild Gottes hat er den Menschen gemacht. Dieses Wort stellt nicht nur ein Strafrecht dar, es offenbart, dass der Mensch eine von Gott verliehene Verantwortung besitzt, die das Bild Gottes in der Welt bewahren soll. Das Königreich ist in 1. Mose Kapitel 9 Verse 1 bis 7 angedeutet. Vers 6 lautet, wer das Blut eines Menschen vergießt, durch den Menschen soll dessen Blut vergossen werden, denn im Bild Gottes hat er den Menschen gemacht. Dieser Vers ist von zentraler Bedeutung im Buch 1. Mose. Alle Bibellehrer sind sich einig, dass wir in diesem Vers, der zeigt, dass Gott dem Menschen Autorität über andere Menschen gegeben hat, den Beginn der menschlichen Regierung erkennen können. Wenn man 1. Mose 9 als Vorbild für eine Königsherrschaft liest, wird deutlich, dass Gottes Reich hier nicht als totalitäre Theokratie beschrieben ist, sondern als delegierte, schützende Autorität unter Menschen. Fruchtbarkeit und Weinanbau werden im weiteren Text zum Bild eines Lebens, das wiederhergestellt und gesegnet ist, zugleich bleibt die Mahnung gegen die Verletzung des Lebens bestehen. So deutet sich schon hier eine Grundspannung an, Herrschaft ist von Gott her eingesetzt, doch ihre Rechtmäßigkeit hängt davon ab, ob sie dem Schöpferbild dient oder sich von diesem trennt, eine Mahnung, dass legitime Macht immer an die Bewahrung des Lebens und die Treue zur göttlichen Ordnung gebunden ist. Wer das Blut eines Menschen vergießt, durch den Menschen soll dessen Blut vergossen werden, denn im Bild Gottes hat er den Menschen gemacht. Die Nachflutgeschichte lädt zu einer besonnenen Sicht auf Autorität ein, Macht, die Leben schützt und das Ebenbild Gottes achtet, ist Abbild göttlicher Herrschaft. Zugleich bleibt die Warnung gegen Entfremdung von Gottes Geist aktuell. In der Nachfolge wächst die Hoffnung, dass Führung, die dem Leben dient, die Welt stützt und dem Reich Gottes Raum gibt, ein Gedanke, der gleichermaßen fordert und tröstet. Die Kirche, Wirklichkeit des Reiches. Das Neue Testament verlagert die Verwirklichung göttlicher Herrschaft vom fernen Horizont in die Realität der versammelten Gemeinde. Neugeburt und Teilnahme an dem, was Gott ist, sind keine zukünftigen Optionen, sondern Voraussetzungen dafür, das Reich zu sehen und hineinzukommen. Es heißt in Johannes 3:3, Jesus antwortete und sagte zu ihm, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, kann er das Königreich Gottes nicht sehen. Damit wird die Gemeinde als geordnete, geliebte Gemeinschaft derer gedacht, die in das Reich hineinversetzt sind. Im Vers 18 sagte der Herr, auf diesen Felsen werde ich meine Gemeinde bauen, und im Vers 19 sagte er zu Petrus, ich will dir die Schlüssel des Königreichs der Himmel geben. In Vers 18 sprach er also über die Gemeinde, in Vers 19 setzte er das Wort Gemeinde durch Königreich. Das zeigt, dass Gemeinde und Königreich austauschbare Begriffe sind und dass sie dasselbe bezeichnen. Die Gemeinde als gegenwärtiges Reich zeigt sich nicht in Institution, sondern in gemeinschaftlicher Praxis, Versöhnung, Rechtfertigung und heilige Gemeinschaft machen Gerechtigkeit und Frieden sichtbar. Der Prophet Micha umreißt das Ziel dieses Regierens mit eindrücklichen Bildern, und er wird richten zwischen vielen Völkern und Recht sprechen für mächtige Nationen bis in die Ferne. Dann werden sie ihre Schwerter zu Pflugscharen umschmieden und ihre Speere zu Winzermessern. Solche Bilder erinnern daran, dass kirchliche Ordnung keine Abstraktion, sondern eine alltägliche Wirklichkeit ist, in der Gerechtigkeit, Friede und freudige Gemeinschaft Gestalt gewinnen. Jesus antwortete und sagte zu ihm, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, kann er das Königreich Gottes nicht sehen. Und er wird richten zwischen vielen Völkern und Recht sprechen für mächtige Nationen bis in die Ferne. Dann werden sie ihre Schwerter zu Pflugscharen umschmieden und ihre Speere zu Winzermessern. Nie wird Nation gegen Nation das Schwert erheben, und sie werden das Kriegführen nicht mehr lernen. Zu erkennen, dass Gemeinde und Königreich einander entsprechen, weckt Zuversicht. Das Reich Gottes ist keine bloße Hoffnung, sondern gegenwärtig in der Versammlung der neugeborenen Menschen. Aus dieser Perspektive gewinnt Gemeindeleben Gewicht, nicht als Leistung, sondern als praktikable Wirklichkeit, durch die Gottes Herrschaft unter uns sichtbar wird. Das ist ermutigend und verpflichtet zugleich. Leben in der Auferstehung, Herrschaft im Geist. Herrschaft im Reich ist primär eine Frage des Lebensbereiches, nicht der sozialen Stellung. Wer im Auferstehungsleben wandelt, trägt in sich eine Autorität, die nicht auf Naturkraft, sondern auf dem neuen, himmlischen Sein gründet. Die Offenbarung stellt die Verbindung von Auferstehung und Herrschaft in scharfen Worten dar. Gesegnet und heilig ist, wer an der ersten Auferstehung teilhat, sie werden Priester Gottes und Christi sein und werden mit ihm 1000 Jahre lang regieren. Das Regieren der Auferstehung ist demnach ein Mitregieren, das aus mitgeteiltem Leben hervorgeht. Diese Herrschaft gehört weder unserem Fleisch noch unserem natürlichen Leben an, sie muss in der Auferstehung verwirklicht werden. Sie ist nicht nur etwas für die Zukunft, sondern muss heute schon in unserem Geist Wirklichkeit sein. Wir müssen im Auferstehungsleben leben und darin wandeln. Solange wir im Auferstehungsleben wandeln, werden wir Autorität haben. Die Konsequenz für Gemeindeleitung und Alltag liegt in der Art des Führens. Leitung, die Leben darreicht und andere zu innerer Umgestaltung ruft, entspricht einer Herrschaft, die dem Geist gehorcht. In der Apostelgeschichte erscheint die Verantwortung des Hirten als sorgende Hingabe. Habt Acht auf euch selbst und auf die ganze Herde, unter die euch der Heilige Geist als Aufseher gesetzt hat, um die Gemeinde Gottes zu weiden, die er sich durch sein eigenes Blut erworben hat. Leitung wird so zur Kunst, Leben weiterzugeben und Räume zu schaffen, in denen Auferstehung Wirklichkeit wird, nicht durch Macht, sondern durch das Befördern neuen Lebens. Gesegnet und heilig ist, wer an der ersten Auferstehung teilhat, über diese hat der zweite Tod keine Macht, sondern sie werden Priester Gottes und Christi sein und werden mit ihm 1000 Jahre lang regieren. Habt Acht auf euch selbst und auf die ganze Herde, unter die euch der Heilige Geist als Aufseher gesetzt hat, um die Gemeinde Gottes zu weiden, die er sich durch sein eigenes Blut erworben hat. Die Vorstellung, dass Auferstehung zu Herrschaft führt, schenkt Hoffnung, Führung, die aus dem neuen Leben gespeist ist, bringt Heilung und Gemeinschaft hervor. Wer in dieser Perspektive denkt, findet Mut zur Demut und zur Treue, weil wahre Autorität dort wohnt, wo Leben geteilt und Gottes Herrschaft erfahrbar wird. Das ist eine Einladung zur stillen Standhaftigkeit und zur freudigen Hingabe im Dienst an der Gemeinde. Herr, lehre uns, in deinem auferstandenen Leben zu wandeln, stärke uns, dass wir in der Gemeinde Überwinder werden, deinen Namen in Wort und Tat offenbaren und auf deine Manifestation hinwirken. Amen.